der Bevölkerung kam ja während der Spiele eigentlich die wichtigste Rolle zu, weil sie ja so ein bisschen für die Darstellung und Außeninterpretation des Deutschen Reiches verantwortlich gemacht wurde. Man wollte ja ein sehr positives Bild abgeben, man wollte sich als friedlich und weltoffen zeigen und somit gab es durch die gleichgeschaltete Presse dann auch konkrete Anweisungen an die Bevölkerung, wie man sich denn dann während der Spiele zu verhalten hatte. Man wollte ja ein besonders glänzendes Beispiel deutscher Gastfreundschaft geben, sagte Josef Goebbels. Es sollte also keine Anfeindung gegen ausländische Sitten und Gebräuche geben. In den Gasthäusern sollte jeder bedient werden. Es war also insbesondere, galt dies der Zurückhaltung der antisemitischen Bewegung.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Björn Kroniger über die Olympischen Spiele von Berlin 1936 und ihre Rolle als Propagandainstrument des NS-Regimes. Björn Kroniger wird erklären, wie die Berliner Spiele aus einer Bewerbung der Weimarer Republik hervorgingen und wie sie dann 1933 in den Dienst der NS-Selbstdarstellung gestellt wurden. Er wird aufzeigen, wie das Regime mit neuen Sportbauten und der zeitweisen Zurücknahme antisemitischer Hetze ein Bild von Modernität und Weltoffenheit erzeugen wollte und ordnet dann die Wirkung der Spiele im In- und Ausland ein. Abschließend diskutieren wir heutige Debatten über Sportgroßereignisse und ihre politische Vereinnahmung, vor allem am Beispiel der Fußball-WM 2026 und den Olympischen Spielen 2028 in den USA. Dazu ist wichtig zu sagen, dass wir diese Folge Anfang März aufgenommen haben, also kurz nach dem Beginn des Irankriegs und somit Monate vor Beginn der WM-Spiele. Diese Anmoderation nehme ich übrigens am Morgen nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft auf. Unsere Diskussion über ein mögliches Boykott der WM zeigt übrigens auch wieder die Wahrheit des geflügelten Worts: Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Wichtig ist dabei vor allem die Folge zum Olympiatentat 1972. Die Olympischen Spiele in München in der Bundesrepublik Deutschland waren ja ganz explizit als Gegenentwurf für die Spiele in Berlin 1936 konzipiert worden. Björn ist neu dabei und stellt sich und seine Beschäftigung mit dem Thema zunächst vor, dann steigen wir inhaltlich ein. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem März 2026.
Mein Name ist Björn Kroniger, ich habe Sport und Geschichte in Bochum studiert und dort im Jahr 2022 meinen Masterabschluss gemacht, bin danach auch direkt ins Referendariat gestartet und bin seit Mai 2024 an einem Dortmunder Gymnasium tätig und unterrichte dort die Fächer Sport und Geschichte, aktuell noch mit einer Teilabordnung an die Grundschule. Und ja, Olympia 1936 war damals mein Thema für die Masterarbeit und schwerpunktmäßig ging es darum, so ein bisschen zu beleuchten, inwiefern denn das NS-Regime diese Spiele bewusst propagandistisch ausgestaltet hat und diese inszeniert hat. Ich habe meine Bachelorarbeit damals schon über die Olympischen Spiele in der Antike geschrieben. Auch da ging es nicht ganz so um das Sportliche, also das Sportliche war sozusagen eine Nebensache, sondern es ging damals auch schon darum, die politische Bedeutung der Spiele für die einzelnen Polis, also die Stadtstaaten, die an den Spielen teilgenommen haben, zu erläutern. Die Olympischen Spiele sind so ein bisschen in den Schwerpunkt meines Forschungsinteresses gerückt, weil es einfach meine beiden Interessen und Fachbereiche, Sport auf der einen Seite, das Historische auf der anderen Seite, einfach sehr schön miteinander verbindet. Und so ging es dann los, als ich meine Masterarbeit angemeldet habe, dass ich mir so ein bisschen überlegt habe, okay, die antiken Olympischen Spiele habe ich gehabt, da würde es sich ja eigentlich anbieten, jetzt mal eine Forschungsarbeit über die Spiele der Neuzeit zu schreiben. Und da sind dann eben die Spiele von Berlin in den Blickpunkt meines Forschungsinteresses bei der Recherche geraten, wobei weniger auch dort das sportliche Ereignis im Rahmen der Masterarbeit untersucht wurde, als vielmehr diese Spiele als mögliches Propagandawerkzeug des NS-Regimes zu beleuchten.
Dann fangen wir doch mit der Ereignisgeschichte vorne an, und zwar dort, wo Deutschland überhaupt erst einmal in die Situation kommt, die Olympischen Sommerspiele 1936 durchzuführen. Wie kam es dazu?
Genau, also vorab müsste man einmal festhalten, dass das NS-Regime, das 1936 ja dann an der Macht war und sich an der Ausrichtung die Ausrichtung der Spiele organisiert hat, selbst erstmal mit der Bewerbung nichts zu tun hatte, sondern das ist sozusagen etwas, was aus der Weimarer Republik den Nationalsozialisten dann letztlich zugefallen war. Wenn man sich mal anschaut, nach dem Ersten Weltkrieg war es so, dass das Deutsche Reich von den ersten zwei Sommerspielen im Anschluss an den Ersten Weltkrieg ausgeschlossen war. Das heißt, 1920 und 24 durfte man eben aufgrund der Rolle, den das Kaiserreich beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs gespielt hat, nicht an den Spielen teilnehmen, sondern zum ersten Mal war eine deutsche Delegation 1928 zu den Spielen in Amsterdam zugelassen. Und 1930 bewarb man sich dann eben gemeinsam mit anderen europäischen Städten für die Olympischen Spiele 1936. Man tat das, um die Spiele eben nach Deutschland holen zu wollen, um sozusagen so ein bisschen auf die internationale Bühne zurückzukehren und dort die Möglichkeit zu nutzen, sich dann als normalisierter Staat darzustellen. Und interessanterweise war es so, dass die NSDAP sich damals auch schon gegen eine Olympia-Bewerbung gestellt hatte und sich auch bei den Spielen 1928 gegen eine Teilnahme ausgesprochen hat. Es war ja so, dass dieser internationale Charakter der Olympischen Spiele einfach ganz klar der NS-Ideologie widersprach, und die NSDAP bezeichnete die Olympischen Spiele auch als antinationalistisches Monument. Am 13. Mai 1931 wurden die Spiele dann schlussendlich an Deutschland vergeben. Berlin konnte sich damals eben die Austragung sichern und sich in einer postalischen Abstimmung gegen Barcelona durchsetzen. Und zu dieser Zeit war jetzt eben noch nicht direkt vorauszusehen, wie sich eben die gesellschaftspolitischen Umstände dann bis zum Beginn der Spiele im August 1936 ändern sollten. Man begann dann relativ zeitnah, nachdem man die Spiele zugesprochen bekommen hat, mit den Planungs- und Vorbereitungsarbeiten. Es war so, dass sich 1932 dann das sogenannte Organisationskomitee gründete, welches eben in Absprache mit der Stadt Berlin die entsprechenden Vorbereitungsmaßnahmen treffen sollte. Und dieses Komitee trat dann im Januar 1933 zum ersten Mal zusammen, und zwar 6 Tage, bevor Hitler zum Reichskanzler ernannt worden ist. Dieses Komitee war unter der Leitung von Karl Diem und Theodor Lewald, und wie gerade eben schon gesagt, 6 Tage nachdem dieses Komitee zum ersten Mal zusammengetreten ist, wurde Hitler dann zum Reichskanzler ernannt. Es kam also zu einem Machtwechsel, oder besser ausgedrückt zu einem Machttransfer, der dann auch eben starken Einfluss auf die Vorbereitungsarbeiten und auch auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele nehmen sollte.
Das heißt, man hat da, wie an so vielen Stellen, auch relativ schnell begonnen, eine Art von Gleichschaltung durchzuführen und alles in den Dienst dieses neuen Regimes zu stellen. Wie hat man das denn, also was waren denn da so die ersten Ideen und Ziele, wie man dann diese Spiele durchführen wollte?
Erstmal war es zudem natürlich so, dass das Organisationskomitee, was sich da letztlich dann schon gebildet hatte, Sorge hatte, inwiefern man diese Olympischen Spiele in ganz 1936 in Berlin überhaupt durchführen konnte, weil das war ja vorher klar, dass sich die Nationalsozialisten eigentlich gegen eine Teilnahme ausgesprochen haben. Und so war es so, dass dieses Organisationskomitee dann erst einmal die Position der NSDAP bzw. die Position Hitlers zu diesen Spielen abfragen wollte. Man wollte sich ja die Zustimmung und Mitarbeit auch der neuen Regierung an den Spielen sichern. Und da war es so, dass Lewald eben zu einem Gespräch in der Reichskanzlei bat, und Hitler eben in diesem Gespräch dann signalisierte, dass er die Spiele und auch die sportlichen Interessen Deutschlands fördern wollte. Letztlich machte das Lewald auch taktisch klug, könnte man sagen. Es war so, dass Lewald Hitler hierbei schon auf die Propagandawirkung der Spiele aufmerksam machen wollte. Und Lewald selbst formulierte sogar die Bitte, dass das Reichsministerium für Propaganda und Volksaufklärung, was sich ja erst Anfang 1933 dann gebildet hat, dass doch dieses Ministerium dann letztlich auch die Öffentlichkeitsarbeit für die Spiele unterstütze. Und gesagt, getan, es wurde dann auch direkt ein Propagandaausschuss für die Spiele gebildet, der sozusagen dann fortan für die gesamte Propaganda im In-, aber auch im Ausland zuständig war und von Josef Goebbels in seiner Arbeit kontrolliert und somit auch indirekt geleitet wurde. Er sicherte also dem Reichssportführer Hans von Schammer und Osten zu, eben die volle Unterstützung und Kapazität seines Reichspropagandaministeriums dafür aufzubringen, dass die Spiele eben zu einem großen Weltereignis des Jahres werden.
Diese Durchführung der Spiele hat mehrere Ebenen. Einmal, man braucht die Infrastruktur, man braucht ein Stadion, man braucht ein olympisches Dorf und dann eben auch das Drumherum, die Organisation, die Darstellung. Fangen wir mal mit den Bauten an. Das kennen wir heute auch noch, das Olympiastadion in Berlin. Wie entsteht das?
Genau, also wie ich gerade schon gesagt habe, diese nationalsozialistische Vereinnahmung will ich nicht ganz sagen, aber zumindest dieses Bemächtigen einzelner Aufgaben, die eigentlich dieses Organisationskomitee innehatte, das lässt sich eben schon sehr gut an den Olympiabauten zeigen. Und zwar war es so, dass die Aufgaben des Bauschusses persönlich vom Reich übernommen worden sind. Es gab eine erste Besichtigung Hitlers von den Sportanlagen. Es sollte ja eigentlich nur eine Erweiterung eines bisher bestehenden Stadions stattfinden, aber bei der ersten Besichtigung war Hitler dies zu klein und somit änderte sich der eigentliche Plan für das Stadion, und zwar sollte es einen kompletten Neubau geben. Denn Hitler war der Meinung, wenn man schon die ganze Welt zu Gast hätte, dann müsste man ihnen auch etwas Großartiges zeigen, und das Ganze sollte sich eben mit einem Bauvorhaben realisieren lassen. Hitler beauftragte dann persönlich den Architekten Werner March mit der Planung der Olympiabauten. Also die Zuständigkeit wurde auch da dem Organisationskomitee für die Olympischen Spiele entzogen. Und Hitler selbst zeigte auch persönlich großes Interesse an den Sportlagen und brachte auch seine eigenen Ideen und Wünsche mit ein. Und so kam es eben, dass das Olympiastadion, was auch heute natürlich in Großteilen renoviert worden ist, für insgesamt 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erbaut worden ist. Dieses Olympiastadion bildete den Mittelpunkt des sogenannten Reichssportfeldes. Neben dem Stadion war das sogenannte Maifeld, an dessen Rand eben auch ein hoher Glockenturm errichtet worden ist, der zu Beginn auch als Führerturm bezeichnet wurde. Und man beabsichtigte eben, dieses große Gelände auch nach den sportlichen Ereignissen noch zu nutzen, dann aber eher für politische Kundgebungen und Propagandaveranstaltungen. Es war ja auch so, dass ein erheblicher finanzieller Aufwand auch in den Bau der Sportanlagen geflossen ist. Ursprünglich sollte das Reich eine Baukostensumme von 6 Millionen Reichsmark übernehmen, und zu den endgültigen Baukosten gibt es unterschiedliche Angaben. Wenn man dem offiziellen Bericht des Reichsinnenministeriums glaubt, dann waren es ca. 40 Millionen Reichsmark, die diese imposanten Bauwerke für die Olympischen Spiele 1936 gekostet haben. Es war ja auch nicht so, dass nur die Sportstätten dafür gebaut worden sind, sondern es ging ja auch darum, beispielsweise die Wege zu dem Reichssportfeld neu anzulegen und auch ein modernes Sportzentrum auszubauen bzw. dort neu zu schaffen. Und zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, dass mit den Bauten einmal der Aufbauwille, aber auch die Aufbaukraft des neuen Deutschlands unter nationalsozialistischem Regime der ganzen Welt vor Augen geführt werden sollte und gleichzeitig auch diese Architekturkunst dargestellt werden sollte, was die Zuschauerinnen und Zuschauer dann während der Olympischen Spiele ja in ein gewisses Erstaunen versetzen sollte.
Dann gehen wir auch jetzt von den Baustätten weg zur Propaganda, und ich glaube, das ist das, was am eindrücklichsten ist, wenn wir auf diese Spiele von 1936 schauen, nämlich die Tatsache, dass sich dann das nationalsozialistische Deutschland, es gab schon Konzentrationslager, es gab schon einen ganzen Haufen von antijüdischen Gesetzen und Maßnahmen, wir haben die Verfolgung von politischen Gegnern, wir haben eine komplette Gleichhaltung und Umkrempelung der deutschen Gesellschaft, und jetzt will man sich als einen ganz tollen Staat darstellen. Wie funktioniert das?
Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass die Spiele den Nationalsozialisten so ein bisschen in den Schoß gefallen sind und dann aber relativ schnell von diesen auch als ja gewinnbringend betrachtet werden können. Und um jetzt mal einen Artikel des Reichssportblatts zu zitieren, dort heißt es dann Wort für Wort: Mit diesen Spielen ist uns ein unschätzbares Propagandamittel in die Hand gegeben worden. Also dieser Satz legt ja schon ganz klar die Intention in der Vorbereitung und Durchführung dieser Spiele dann letztlich offen. Man wollte sich mit den Spielen, zu denen ja Zuschauerinnen und Zuschauer aus aller Welt kommen, es ist ja sozusagen das sportliche Mega-Event des Jahres, und man wollte sich eben zeigen als ein moderner, neu aufgebauter Staat. Aber nicht nur das, sondern entgegen eigentlich das, was innenpolitisch und auch außenpolitisch im Deutschen Reich zu dieser Zeit ablief, wollte man eben auch die Spiele dazu nutzen, um nach außen den Frieden und Verständigungsbereitschaft zu signalisieren. Und das war es eigentlich, worauf auch die Propaganda im Ausland dann letztlich abzielte. Es ging also um Selbstdarstellung und um Inszenierung. Und ich denke, bei der Propaganda muss man zwei Kategorien unterscheiden. Einmal die Propaganda im Inland und einmal letztlich auch die Propaganda im Ausland. Im Inland ging es mal zunächst darum, ja, so ein bisschen das olympische Feuer in der Bevölkerung, denke ich, einfach zu entfachen und die Bevölkerung für Olympia zu begeistern, das Interesse und die Vorfreude auf die Spiele zu wecken. Jeder sollte diese Spiele als nationale Aufgabe verstehen und sich auch mit diesen Spielen identifizieren zu können. Und dafür war es auch so, dass eine groß angelegte Werbekampagne gestartet wurde. Es gab unterschiedliche Maßnahmen. Es wurde zum Beispiel eine Olympia-Heftreihe herausgegeben, wo sich die Bevölkerung über die Sportarten und die verschiedenen Spiele, die vorher stattgefunden haben, informieren konnte. Es gab so eine gesamte Olympia-Wanderaufstellung und einen Olympia-Zug, der durch ganz Deutschland fuhr, wo man unterschiedliche Ausstellungen vorbereitet hatte. Man wollte damit zum einen auch die bauliche Vorbereitung, die wir ja gerade schon so ein bisschen skizziert haben, der Spieler einfach der Bevölkerung zeigen, was man dort plante, was man dort umsetzen wollte. Gleichzeitig ging es aber auch einfach darum, so ein bisschen Aufklärungsarbeit über die Spiele zu leisten und auch über die Spiele der Antike zu informieren. Hinzu kamen dann selbstverständlich auch Werbeplakataktionen oder Merchandise-Produkte. Zusammenfassend war es also eine groß angelegte Werbekampagne für die Spiele. Gleichzeitig machte man sich aber sehr wohl auch Gedanken über das Verhalten der deutschen Bevölkerung während der Spiele. Und du hattest ja gerade schon auch die antisemitische Politik und auch die Diskriminierung von Jüdinnen und Juden innerhalb Deutschlands zu dieser Zeit angesprochen, die eigentlich überall allgegenwärtig da. Und der Bevölkerung kam ja während der Spiele eigentlich die wichtigste Rolle zu, weil sie ja so ein bisschen für die Darstellung und Außeninterpretation des Deutschen Reiches verantwortlich gemacht wurde. Man wollte ja ein sehr positives Bild abgeben, man wollte sich als friedlich und weltoffen zeigen und somit gab es durch die gleichgeschaltete Presse dann auch konkrete Anweisungen an die Bevölkerung, wie man sich denn dann während der Spiele zu verhalten hatte. Man wollte ja ein besonders glänzendes Beispiel deutscher Gastfreundschaft geben, sagte Josef Goebbels. Es sollte also keine Anfeindung gegen ausländische Sitten und Gebräuche geben. In den Gasthäusern sollte jeder bedient werden. Es war also insbesondere, galt dies der Zurückhaltung der antisemitischen Bewegung. Was man damit bezwecken wollte, war einfach diese ausländische Kritik an der Durchführung der Spiele, darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen, sollte eben als unbegründet dargestellt werden. Es gab also gezielte Anweisungen, alle Schilder, Banner, Zeitschriften, Plakate, welche gegen die jüdische Bevölkerung hetzten, dass man diese abhängen sollte. Der Stürmer wurde für diese Zeit sozusagen verboten. Es wurden Sachen drüber geschrieben. Man wollte also ein ganz anderes Bild zeigen, als es eigentlich in Deutschland 1936 dann letztlich war. Und hier letztlich auch schon gut die Brücke zur Auslandspropaganda dann schon bilden. Im Ausland wollte man zum einen die politische Inanspruchnahme der Spiele bei jeder Gelegenheit verschleiern und man betonte immer wieder, dass diese Spiele ja einen unpolitischen Charakter hätten. Und kurz vor den Spielen sagte Goebbels dann auch in einer Rede gegenüber der ausländischen Presse, wir möchten, dass sie Deutschland so sehen, wie es ist. Und bei dem Ganzen, was ich vorher schon gesagt habe, die Anweisungen, die an die Bevölkerung gegeben worden sind, die Hetzschriften, die abgehangen worden sind, kann man diese Aussage eigentlich widerlegen und klar sagen, dass die Nationalsozialisten wollten, dass die Weltöffentlichkeit das Deutsche Reich zum Zeitpunkt der Spiele so sieht, wie sie es eben wollten. Und dafür nahmen sie eben große Bemühungen dann auf sich. Es gab nicht nur eine nationale Werbekampagne, es gab auch eine sehr große internationale Werbekampagne, um Besucher aus aller Welt zu den Spielen zu holen. Die sollten dabei nicht nur nach Berlin zu den Spielen kommen, sondern im besten Fall dann auch mehr von Deutschland sehen, um sich eben von diesen Aufbauleistungen des neuen Deutschlands unter nationalsozialistischer Herrschaft beeindruckt zu werden. Es gab einen Olympia-Pressedienst extra für diese Spiele. Dieser veröffentlichte seine Ausgaben in 5 Sprachen. Es gab eine Monatszeitschrift und es gab auch verschiedene Auslandsaufenthalte von sportlichen und politischen Funktionären. Das hatte ich ja gerade schon angesprochen. Es gab eben auch Boykottbewegungen, besonders in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es war zum Beispiel so, dass Reichssportführer von Chamond Osten auf seinen Auslandsbesuchen immer wieder betonte und den starken Friedenswillen des Deutschen Reiches bekundete. Zeitgleich allerdings, wenn man jetzt sozusagen auf die Innenpolitik guckt, führte man die Wehrpflicht zu diesem Zeitpunkt wieder ein. Und man nahm es also immer mehr so ein bisschen zur Verschleierung von dem, was innenpolitisch dann letztlich dort eigentlich vor sich ging. Wenn man es auch wieder vergleicht und so ein bisschen auf diese antisemitische Bewegung eingeht, im März 1935 letztlich auch, kam es ja dann zu den sogenannten Nürnberger Rassegesetzen, also zu einer noch stärkeren Verschärfung der antisemitischen Bewegung im Deutschen Reich. Gleichzeitig suggerierte man der Öffentlichkeit aber auch, dass Jüdinnen und Juden in die deutsche Nationalmannschaft aufgenommen werden sollten. In den USA war es dann so, dass die Olympiamannschaft eben nur mit einer knappen Mehrheit zugesichert wurde. Dort hatte man eben sehr starke Bedenken, wie sozusagen denn die Lage in Deutschland dann aussehe, weil man eben auch von den Anfeindungen gegenüber Jüdinnen und Juden wussten. Und da ist jetzt der Fall von Helene Meyer zu nennen. Die nahm man eben als Halbjüdin nach den Nürnberger Rassegesetzen in die deutsche Olympiamannschaft auf. Wenn man sich aber diesen Fall einmal genau anschaut, dann ist es so gewesen, dass auch Helene Meyer von den Diskriminierungsaktionen des nationalsozialistischen Regimes betroffen geworden ist. Die wird eben nach dem Machtwechsel auf die Nationalsozialisten das Stipendium in Deutschland entzogen und sie wird aus ihrem Fechtclub geworfen, geht dann in die USA und erhält dort finanzielle Unterstützung. Und um dann nach außen hin vermeintliche Toleranz zu suggerieren, wird sie eben in die deutsche Olympiamannschaft aufgenommen, beziehungsweise ihr wird das Angebot unterzeichnet, sie wird nominiert, welches sie dann letztlich auch annimmt. Ich meine, wer würde als Sportlerin nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen wollen? Sie holt dann letztlich auch Silber im Fechten. Es gibt aber auch ein anderes Beispiel, die Hochspringerin Grete Bergmann, die vorher noch nationalen Rekord gesprungen wäre und somit auch die Nominierungsrichtlinien für die Olympischen Spiele erfüllt hat. Ihr wurde die Teilnahme zum Beispiel verwehrt. Es wurden dann anstelle von 3 möglichen Springerinnen, die man dort hätte melden können, nur 2 für den Wettkampf gemeldet.
Was mich bei dieser Propaganda immer so überrascht, ist eben, diese Plumpheit irgendwo. Ich meine, da hingen jetzt wahrscheinlich schon monatelang irgendwelche antisemitischen Hetzplakate und dann werden die abgehängt und die ausländische Presse, die muss auch gemerkt haben, dass da jetzt einfach nur so eine Augenwischerei stattfindet. Man kann ja nicht geglaubt haben, dass das nationalsozialistische Deutschland pünktlich zu den Olympischen Spielen seine Moral wiedergefunden hat.
Das ist ja so ein bisschen die Wirkungsforschung dann letztlich dieser Propaganda. Also auch in Amerika war es ja so, wie ich gesagt hatte, dort, wo es die stärksten Boykottbewegungen dann eigentlich gegeben hat, wurde eben diese Teilnahme der Olympiamannschaft nur mit einer sehr, sehr knappen Mehrheit dann letztlich gesichert. Und das eben nur des Falls wegen, weil Helene Meyer dann sozusagen im Aufgebot war. Auch das IOK hatte so seine Sorgen dabei, wie es denn sozusagen mit der gleichberechtigten Nominierung von Sportlerinnen und Sportlern unterschiedlicher Herkunft in der deutschen Olympiamannschaft dann letztlich aussieht. Aber das IOK hat sich dann eben immer wieder mit den Zusicherungen von Hitler oder auch des Reichssportsführers von Tschammer und Osten begnügt, mit diesen wachsweichen Formulierungen, dass man eben diese gleichberechtigte Aufnahme dort gewährleistet und dass auch Zuschauerinnen und Zuschauer nichts zu befürchten haben, wenn sie dann letztlich zu den Spielen nach Berlin kommen. Es war aber so, wenn man sich jetzt diese Wirkung der Propaganda wirklich mal anschaut und die Frage so ein bisschen beantworten muss, okay, inwiefern ließ sich denn jetzt dieses Ausland denn jetzt von dieser nationalsozialistischen Fassade während der Olympischen Spiele wirklich täuschen? Und schaut man da einmal auf das internationale Presseecho, lässt sich hier eigentlich auch festhalten, dass die Weltöffentlichkeit diesen Spielen durchaus kritisch gegenüberstand. Kritischer als das Internationale Olympische Komitee, das nämlich die Organisation und Durchführung der Spiele sehr lobte. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, wenn wir so ein bisschen über die Durchführung der Spiele sprechen. Besonders kritisch war aber insbesondere, wie gerade auch schon angemerkt, die amerikanische Presse. Und von einem Wechsel der öffentlichen Meinung zum NS-Reich kann eben mit Blick auf die Quellen nicht die Rede sein. Also Zeitungen und Presseblätter, die sich auch vor den Spielen negativ über das Regime und seine Politik geäußert hatten, sprachen dann letztlich auch in erster Linie von Propagandaspielen. Und so war es auch im europäischen Ausland, wie beispielsweise in Frankreich und England. Man kann somit eigentlich nicht sagen, dass irgendwie ein Meinungswechsel des Auslands zum NS-Staat erreicht wurde. Das ging also letztlich nicht vollkommen auf, weil einfach die Spiele vielfach als das abgestempelt worden sind, was sie letztlich dann waren. Eine Propagandaveranstaltung, das aber auch gleichzeitig für das nationalsozialistische Regime.
Bevor wir uns dann mit der propagandistischen Verwertung der Spiele selbst während und nach ihrem Stattfinden beschäftigen, schauen wir doch einmal jetzt erstmal auf das Sportliche, auf die Spiele selbst. Diese Spiele werden eröffnet am 1. August 1936 und solche Eröffnungsfeiern waren ja wahrscheinlich auch schon damals eine große Sache, insbesondere eben in einem Staat, der sehr auf die Propaganda und die Außenwirkung aus war.
Also für die Eröffnung der Spiele war es ja auch so, dass die Nationalsozialisten, die ja auch die Kompetenzen vielmehr dann auf letztlich Vertreterinnen und Vertreter der Regierung aufteilten, als auf beispielsweise irgendwelche sportlichen Funktionäre oder Funktionäre des Olympischen Komitees. Man plante ja auch ein ganz neues Element im Zeremoniell, und zwar den sogenannten Olympischen Fackellauf. Und dieser hat sich ja bis heute dann auch tatsächlich gehalten. Also gehört ja fest zum olympischen Zeremoniell dazu. Und zwar war damals geplant, dass man eben eine Fackelstaffette durchführte, eine Staffette von eben den antiken Olympischen Spielen bis hinein in das Berliner Olympiastadion, wo das olympische Feuer dann bei der Eröffnungsfeier auch entzündet worden ist. Dabei wurde eine Strecke von fast 30.000 Kilometern zurückgelegt von 3.400 verschiedenen Läufern und diese trugen diese Fackel dann eben durch 7 verschiedene Länder. Es sollte ein sehr harmonisches Bild dieses Fackellaufs produziert werden und es wurde auch begleitet von unterschiedlichen Kamerateams, um eben auch eine große Anteilnahme der Bevölkerung in den Ländern darzustellen, durch die diese Fackel dann tatsächlich auch getragen wurde. Die Fackel wurde dann nach Berlin gebracht und hier erkennt man jetzt auch schon so diese nationale oder nationalsozialistische Vereinnahmung bestimmter Elemente des Zeremoniells. Der Fackelträger erhielt nämlich einen großen Empfang, aber nicht irgendwie von sportlichen Funktionären, sondern es war so, dass tausende Anhänger der Hitlerjugend und auch weitere 1000 Mitglieder der SA eben zu diesem Empfang dann da gewesen sind. Und diese nationale Vereinnahmung konnte man dann eben auch bei der Eröffnungsfeier wahrgenommen werden, was ja eigentlich so ein bisschen zu Beginn der Spiele eigentlich die Show schlechthin dann ist. Es war ein ausverkauftes Olympiastadion, das heißt, man hatte 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und gemeinsam mit den Mitgliedern des Internationalen Olympischen Komitees und des Organisationskomitees trat Hitler dann durch das Marathontor ins Innere des Stadions und es muss wohl ein großer und sehr umschwänglicher Jubel unter den Zuschauerinnen und Zuschauern gewesen sein. Das Ganze wurde nämlich auch so von den anwesenden Sportlerinnen und Sportler gemerkt und neben der Olympiahymne dürfte dann auch die deutsche Hymne nicht fehlen. Auch das Horst-Wessel-Lied wurde in diesem Zuge abgespielt, sozusagen die Parteihymne der NSDAP. Und man kann festhalten für diese Eröffnungsfeier und auch für die Spiele dann, dass es eben immer eine Mischung gab aus olympischen Ritualen und nationalsozialistischen Elementen bei der Nationenparade, also beim Einmarsch der Nation, wo jede Nation einzeln sozusagen mit den Teilnehmenden einläuft, war es zum Beispiel so, dass diese Parade begleitet war von preußischer Militärmusik, sodass es eher einem Einmarsch als einer Militärparade glich. Besonders viel Applaus gab es für die Delegation aus Österreich, da diese eben mit dem Hitlergruß einmarschierte, aber besonders gefeiert wurde dann selbstverständlich auch die Heimnation, die eben mit dem Abspielen des Deutschlandsliedes einlief. Als letztes olympisches Zeremoniell, was auch von den Nationalsozialisten oder zumindest von demjenigen, der diesen olympischen Eid dann letztlich gesagt hat, so ein bisschen verändert wurde, ist es so, dass der olympische Eid stellvertretend von einem Athleten der ausrichtenden Nation für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Spiele abgelegt wird. Und das war diesmal für Deutschland der Gewichtheber Rudolf Ismayer. Wortgetreu sprach er eben diesen Eid, ergriff dabei aber die Hakenkreuzfahne. Die Hakenkreuzfahne war Nationalfahne des Deutschen Reiches unter den Nationalsozialisten geworden, stand aber letztlich repräsentativ auch für die Herrschaft des NS und für alles das, was sozusagen das nationalsozialistische Regime dann letztlich stand. Und somit hat man hier auch wieder das Verschmelzen von nationalsozialistischen Handlungen mit dem olympischen Zeremoniell. Und im Allgemeinen war die Hakenkreuzflagge überall präsent. Egal, ob das auf den Berliner Hauptstraßen gewesen ist, bei festlichen Akten, wie beispielsweise dem Empfang des Olympischen Feuers oder dann letztlich auch im Stadion. Und es gibt einen Fachaufsatz eines Historikers, der klar von Spielen unter dem Hakenkreuz spricht. Und ich denke, dieser Aussage kann man somit dann auch zustimmen. Und insgesamt wollte man eben mit dieser Öffnungsfeier, die zentral immer zum Beginn der Olympischen Spiele steht, die Machtfülle des wiedererstarkten Deutschlands demonstrieren. Und es wurden halt immer wieder bestimmte Freiheiten innerhalb dieser zeremoniellen Abläufe dann zu propagandistischen Inszenierungen und Selbstdarstellung des Regimes genutzt.
Gehen wir kurz weg von der Propaganda, schauen wir auf das rein Sportliche. Welche Sportarten gab es? Welche Besonderheiten sind passiert? Was war der sportliche Teil dieser Olympischen Spiele?
Das ist ja eigentlich das, worum es eigentlich bei den Olympischen Spielen dann letztlich auch gehen konnte. Ich meine, deswegen versammeln sich ja alle 4 Jahre die Athletinnen und Athleten in einem Land und treten eben bei den Spielen in ganz unterschiedlichen Disziplinen miteinander an. Und letztlich ist es ja teilweise dann immer so, dass es von irgendwelchen politischen Hintergründen und Belangen überschattet wird. Aber werfen wir ja genau einmal einen Blick hierauf. Man könnte sagen, es war das Olympia der Rekorde. Gut, es gab auch noch nicht allzu viele Olympischen Spiele der Neuzeit, aber es war trotzdem wieder so, dass man einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt hat. Es waren 4000 Athletinnen und Athleten da. Zumeist waren es Athleten aus 49 Ländern, die waren eben zu den Spielen zusammengekommen. Es gab viele Olympia- und Weltrekorde. Um jetzt mal nur beim Sportlichen zu bleiben, war es so, dass die deutsche Olympiamannschaft sich mit 33 Goldmedaillen dort an die Spitze der Nationenwertung setzen konnte und belegte dies eben vor dem Team aus den USA. Wohingegen das Team aus den USA so ein bisschen den Dominator und den Shootingstar, will man wahrscheinlich sagen, der Spiele stellte, und das war Jesse Owens. Jesse Owens war Leichtathlet und eigentlich der Dominator in seinem Bereich, also auf den Sprintstrecken und im Weitsprung seit 1934, und verkündete vor den Spielen, dass er dort angereist war, um eben mit 3 Goldmedaillen wieder nach Hause zu fliegen. Er konnte dies sogar noch übertrumpfen. Er trat bei den Spielen über die 100 und 200 Meter an, sowie im Weitsprung und dann auch mit der 4x100 Meter Staffel, und konnte dort überall den Olympiasieg holen. Und insbesondere im Weitsprung ging es sehr dramatisch zu. Es gibt ja immer einen Tag vor dem Finale die sogenannte Qualifikationsrunde, wo man eben 3 Versuche hat. Und Owens hatte seine ersten 2 Versuche ungültig. Das heißt, die ersten 2 Versuche wurden quasi nicht gewartet. Er hatte somit nur noch einen dritten und letzten Sprung, um eben sich für das Finale zu qualifizieren. Das schaffte er auch, und im Finale, was auch sehr spannungsgeladen war, setzte er sich dann gegen den deutschen Weitspringer Lutz Long durch. Und die beiden verbindend auch eine Geschichte, um die sehr viele Mythen dann letztlich auch kursieren. Was man sagen kann, ist, dass diese Begegnung durchaus von Respekt und Anerkennung geprägt war. Es war so, dass Lutz Long der Erste gewesen ist, der Owens dann direkt zu seinem Olympiasieg gratulierte. Und ich meine, es müsste der letzte Versuch gewesen sein, mit dem Jesse Owens sich dann wirklich an die Spitze setzte. Und es gibt Filmaufnahmen, die festhalten, wie Long dann direkt zu Owens geht und ihm da dann die Hand überreicht als wertschätzende Geste und auch als Anerkennung von Respekt. Es gibt auch ein Foto von den beiden, wie sie in der Wettkampfpause nebeneinander liegen und sich unterhalten. Es gibt aber auch Mythen, die so nicht bestätigt sind. Beispielsweise, dass Lutz Long Owens dann einen Brief an der Front geschrieben hat, als dieser eben im Zweiten Weltkrieg gewesen ist.
Jesse Owens hatte eine dunkle Hautfarbe. Inwieweit war das dann auch propagandistisch für das NS-Regime ein Problem, das ja unbedingt auch die Hochwertigkeit und Überwertigkeit von Menschen mit weißer Hautfarbe, Vulgo Arian, hervorheben wollte?
Mhm. Ja, ich habe es bewusst das Ganze erstmal noch gerade weggelassen, weil es ja wirklich nur um die sportliche Seite ging. Aber auch das muss natürlich dann irgendwo tatsächlich erwähnt werden. Es war schon vorab so, bevor die Nationalsozialisten überhaupt dann letztlich die politische Herrschaft in Deutschland übernommen haben, als es eben diese Olympiabewerbung dann gab 1930, wurde im Völkischen Beobachter gesagt, dass man von den Offiziellen, die diese Spiele dann letztlich ausrichten, erwartet, dass Menschen anderer Hautfarbe bzw. schwarze Menschen von den Spielen ausgeschlossen werden müssten. Das erwarten sie von den Organisatoren, die die Spiele dann durchführen. Das war letztlich auch für die Nationalsozialisten nicht durchführbar. Da hätte sich das Internationale Olympische Komitee gegengeschwert, und dann hätte es auch, denke ich mal, den ganz klaren Boykott der US-Mannschaft gegeben. Es war natürlich letztlich schon so, dass eben der nationalsozialistischen Rassenlehre die Niederlage von Lutz Long gegenüber einem dunkelhäutigen Athleten, also Jesse Owens, zuwiderlief, da man ja eigentlich selbst so ein bisschen die Überlegenheit der weißen Rasse propagierte. Und wir wissen aus Goebbels Tagebuch, dass dieser selbst nach diesem Weitsprungfinale dann notiert hat, dass die, ich zitiere jetzt, dass die weiße Menschheit sich schämen müsse, eben nach der Niederlage von Lutz Long. Was sich nicht beweisen lässt, ist, ob Hitler an dem Abend des Weitsprungfinals dann letztlich früher das Stadion verließ, um Owens dann nicht die Hand schütteln zu müssen. Höchstwahrscheinlich kann man sagen, dass es überhaupt nie zu einer Begegnung dieser beiden gekommen ist. Aber um auch nochmal auf so diese Verwertung der sportlichen Erfolge einzugehen, es war schon so, dass man jeden sportlichen Erfolg auch gleichzeitig als Erfolg dieses NS-Regimes in der Presse dann letztlich dargestellt hat. Also als Erfolge der Leistungssportförderung dieses NS-Staates.
Teil dieser Inszenierung, die ja auch nachwirken sollte, waren die Filmaufnahmen, die von Leni Riefenstahl zu dieser Zeit durchgeführt oder orchestriert wurden. denn die Olympischen Spiele wurden nach ihrem Ende zu einem Propagandafilm umgemodelt. Was kannst du noch da in Richtung Propaganda erzählen?
Mhm. Genau, also wenn es um das Bildmaterial für die Olympischen Spiele geht, es waren ja die ersten Spiele, die tatsächlich auch wirklich im Fernsehen gezeigt worden sind. Man hatte extra so Fernsehkneipen, nenne ich sie jetzt mal, tatsächlich innerhalb von Berlin eingerichtet, wo eben dann auch die Bevölkerung die Spiele auf dem Fernseher sehen konnte. Das war aber gar nicht das, was Riefenstahl so ein bisschen beabsichtigte, sondern sie hatte eben ihr eigenes Kamerateam und man muss festhalten, dass sie eben auch persönlich diesen Auftrag erhalten hatte vom Propagandaministerium, diese Spiele dann eben zu verfilmen. Also die Aufnahmen wurden dann letztlich auch sogar aus der Staatskasse finanziert und dabei handelt es sich auch, wie man sich nicht anders hätte denken können, wirklich um ein Propagandawerk. Es war ein hoher organisatorischer, logistischer und technischer Aufwand, der für diese Dreharbeiten dann vollzogen worden ist. Es wurden nicht nur Originalszenen im Film genutzt, die sich auch wirklich so abgespielt hatten, sondern teilweise wurden Szenen, die in dieses ästhetische Kunstwerk des Films nicht reinpassten, wurden noch einmal nachgedreht. Die sportlichen Wettkämpfe selbst werden in diesen Filmen als übertrieben spannungsvoll und dramatisch dargestellt und das zeremoniell mit entsprechender musikalischer Untermalung hervorgehoben, wie beispielsweise die Ankunft des Olympischen Feuers im Berliner Olympiastadion. Und Leni Riefenstahl bemühte sich damit, die Athletinnen und Athleten im Wettkampf möglichst ästhetisch darzustellen und ein Bild von ja, sportlich trainierten Körpern zu produzieren, die dann letztlich eben auch ja, dem Rassenbild der Nationalsozialisten irgendwie gerecht werden sollen und die dem Körperideal der Nationalsozialisten glichen. Es gab andere sportliche Momente, die bewusst zurückgestellt worden sind, beziehungsweise die einfach dort keine Erwähnung finden. Beispielsweise jetzt nochmal auf den Silbermedaillengewinn von Helene Mayer zurückzukommen. Dieser wurde in dem Film nicht einmal erwähnt und auch einige Disziplinen in der Leichtathletik, welche von Afroamerikanern gewonnen wurden, bleiben außen vor und hingegen werden eher die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten erfolgreicher dargestellt, als sie bis wirklich gewesen sind, sodass es auch zumindest zu einer kleinen Verzerrung der sportlichen Realität dann kommt. Zudem wird in den Filmen immer versucht, eine kultische Verbindung herzustellen, und zwar zwischen dem antiken Griechenland und dem Deutschtum unter dem Einsatz von geschickter Inszenierung und Filmtechnik. Es wird also auch in dem Film vermehrt nationalsozialistische Ideologie produziert. Und wie man es nicht anders erwarten konnte, in Deutschland erfreute sich der Film dann eben einer sehr positiven Kritik, wohingegen in den USA dieser als Propagandakunststück der Nationalsozialisten abgestempelt wurde und auch verboten worden ist.
Welches Fazit zog man denn nach den gut 2 Wochen Olympia? Einerseits in Deutschland selber, war man zufrieden mit seinen sportlichen Leistungen, war man zufrieden mit den propagandistischen Leistungen? Und was sagte das Ausland? War man jetzt dann überzeugt davon, dass NS-Deutschland doch gar nicht so schlimm war? Oder hat man dann doch im Großen und Ganzen eher diese Propaganda als das durchschaut, was sie war?
Ich glaube, da muss man auch wieder diese 2 Komponenten voneinander trennen. Also wenn man jetzt zunächst erstmal den Blick auf den Erfolg der innenpolitischen Propaganda richtet, muss man klar sagen, dass man sich gut oder dass die Bevölkerung sich mit den Spielen vor Ort gut identifizieren konnte. Es wurde ja auch sehr viel Werbung gemacht. Jeder sportliche Erfolg wurde auch gefeiert. Es war natürlich auch so, dass das sportliche Abschneiden Deutschlands ja spitzenmäßig war, könnte man sagen. Man hatte ja sozusagen diese inoffizielle Nationenwertung dann getoppt. Man hatte 33 Goldmedaillen gewonnen. Also von der sportlichen Seite kann man sich eben sehr zufrieden mit den Spielen dann letztlich zeigen. Und auch von dem Ablauf her, es gab einen reibungslosen Ablauf, es gab nicht, dass mir bekannt sind, größere Zwischenfälle. Beispielsweise, also was die innenpolitische Propaganda angeht, war das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda sehr zufrieden mit dem Ablauf und der Durchführung der Spiele und eben auch mit dem sportlichen Abschneiden. Wenn man sich jetzt mal das internationale Presseecho anschaut, lässt sich festhalten, dass die Weltöffentlichkeit den Spielen dann letztlich doch etwas kritischer gegenüberstand. Besonders die amerikanische Presse war eben kritisch und es kann also nicht die Rede sein von einem Wechsel der öffentlichen Meinung zum Deutschen Reich, wenn man sich die Quellen bzw. die Zeitungsartikel anschaut. Und Zeitungen, welche sich vor den Spielen negativ über das Regime geäußert haben und seine Politik sprachen also in erster Linie von Propagandaspielen, was im europäischen Ausland tatsächlich Anerkennung gefunden hat. Es gab Lob für die Festlichkeiten, für die Organisation und für die reibungslose Durchführung der Spiele. Es war aber so, dass für die deutsche Öffentlichkeit dieses Bild dann manipuliert wurde und es wurde eigentlich eine durchweg positive Berichterstattung gezeichnet, auch für das Ausland. Es ging somit das Ziel, einen Meinungswechsel des Auslands zum NS-Stand zu erreichen, ging letztlich nicht vollkommen auf, weil eben die Spiele vielfach von der Presse als das abgestempelt worden sind, was sie letztlich waren, also eine Propaganda-Veranstaltung des, aber gleichzeitig auch für das NS-Regime. Und intern, das drang sozusagen nicht an die Öffentlichkeit, aber im internen Kreis wurden die Spiele dann letztlich als propagandistische Niederlage in Bezug auf das Ausland eingestuft, weil man eben nicht die entsprechende Wirkung dann letztlich erzielt hat. Dennoch muss man, glaube ich, festhalten, dass die Nationalsozialisten, das ist auch so ein bisschen das Fazit meiner Masterarbeit, mit den Spielen eine Veranstaltung in den Händen hatten, die eben von ihrer Regierung wiederholt dafür missbraucht wurde, um Frieden und Völkerverständigung nach außen zu suggerieren und gleichzeitig im Innern eine Kriegsvorbereitung und Wiederaufrüstung anzustreben und diese eben nach außen hin dann so gut wie es geht zu erfleiern. Es bleibt also nicht der Erfolg der außenpolitischen Propaganda, sondern primär die Propagandaarbeit selbst in Erinnerung.
Das war der Blick nach außen, das war die Propagandawirkung nach außen. Wie wirkt Olympia 1936 in die NS-Gesellschaft hinein nach dem Ende der Spiele?
Genau, also zunächst muss man, glaube ich, festhalten, dass es schon so war, dass sich die Bevölkerung eben sehr stark mit den Spielen identifizieren konnte. Es war aber auch so, dass sie sich besonders nachweislich dann nochmal mit Hitler bzw. mit dem NS-Regime identifizieren konnte. Hitler selbst war bei diesen Spielen sehr, sehr präsent. Die Volksgemeinschaft konnte ihn sozusagen von nahe dann auch wahrnehmen. Und ich glaube, dass diese Olympischen Spiele 1936 die Volksgemeinschaft dann letztlich auch noch ein Stück näher zusammengebracht haben, weil man eben gemeinsam daran gearbeitet hat, dieser Weltöffentlichkeit ein Bild des Deutschen Reiches zu zeigen, aber auch gleichzeitig ein Bild der deutschen Bevölkerung. Ich glaube, der deutschen Bevölkerung hat es dann auch nochmal gezeigt, wie sehr Hitler sich dann tatsächlich für diese Spiele eingesetzt hat. Das hat sie sehr, ja, in Erstaunen versetzt, könnte man sagen. Das hat sie sehr begeistert, sodass sie sich noch weiter hinter ihn dann auch gestellt haben.
Nach den Spielen beginnt es NS-Deutschland mit immer mehr und aggressiven Schritten sich auf den Zweiten Weltkrieg vorzubereiten. Du hast eben schon die Einführung der Wehrpflicht erwähnt, die ja schon vor stattgefunden hatte. Wir hatten davor auch die Remilitarisierung des Rheinlandes. Es werden bald die Besetzung des Sudetenlandes, der Anschluss Österreichs und so weiter und so fort folgen. Inwieweit kann man nachvollziehen, ob sich die späteren Kriegsgegner Deutschlands ein wenig von dieser Propaganda und dieser Selbstdarstellung Deutschlands während Berlin 1936 haben blenden lassen? Also wie erfolgreich war da auch vielleicht die Propaganda nach außen?
Da muss man sich ja erstmal die Frage stellen und ich glaube, es ist schwierig zu beantworten, wie viel Gewicht die Olympischen Spiele und das, was man während der Olympischen Spiele oder auch davor und kurze Zeit danach auch dann letztlich nach außen getragen hat, wie viel Gewicht dies dann wirklich hatte. Man kann bestimmt sagen, dass das als einer der möglichen Faktoren sicherlich angeführt werden kann. Auch nach den Spielen wurde ja noch dieser Friedenshille von Hitler dann letztlich bekundet, obwohl im Inneren im August 1936 ist ja auch letztlich diese geheime Gedenkschrift über den Vierjahresplan dann verfasst worden, wonach eben die wirtschaftliche und militärische Kriegsvorbereitung kurz nach dem Ende der Olympischen Spiele dann eingeläutet wurde. Und ich denke, dass den europäischen Mächten und Funktionären eigentlich klar gewesen sein müsste, was Hitlers Absichten dann letztlich waren. Es war ja aber auch so, dass nach dem Ersten Weltkrieg insbesondere Großbritannien ja auf eine sehr starke Appeasement-Politik setzte. Du hast gerade schon angesprochen, noch kurz vor den Spielen im März 1936 gab es ja dann einen weiteren aggressiven Schritt in der Außenpolitik der Nationalsozialisten und zwar mit der militärischen Besetzung des Rheinlands. Im Versailler Vertrag wurde das ja eigentlich als entmilitarisierte Zone festgelegt. Es gab aber dann da auch wiederum nur verbale Kritik der europäischen Großmächte, weil man, glaube ich, so mit der Einstellung reingegangen ist, dass man eben unbedingt einen weiteren Krieg dann letztlich vermeiden wollte. Also es ist eine sehr, denke ich, komplexe Frage und ich denke, man kann zum Abschluss nicht sagen, wie viel Gewicht diese Olympischen Spiele dann wirklich nach außen getragen haben.
Wir springen ein gutes Stück nach vorne, nämlich in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Wann fängt man an, in Westdeutschland diese Olympischen Spiele von Berlin kritisch zu betrachten, historisch aufzuarbeiten, eine Art von, was wir heute als moderne Erinnerungskultur nennen, zu beginnen?
Also nach dem Zweiten Weltkrieg muss man erstmal klar festhalten, dass auch die Erinnerungskultur in den zwei deutschen Staaten dann ja letztlich so ein bisschen unterschiedlich dann auch ablief. Ich denke, dass es dann zu einer entsprechenden Aufarbeitung in der Gesellschaft kam, insbesondere wenn man jetzt die Olympischen Spiele auch 1972 so ein bisschen dann in den Blick nimmt, dass es davor eben zu einer Aufarbeitung dieser Spiele kam und zu gucken, was dort sozusagen bei den Olympischen Spielen wirklich passiert ist und mit welcher Intention die Nationalsozialisten diese Spiele dann auch letztlich durchgeführt haben. Und ich denke, dass man vor diesen Olympischen Spielen 1972 sich klar abgrenzen wollte von den Olympischen Spielen 1936 und von dieser propagandistischen Inanspruchnahme der Spiele durch die Nationalsozialisten. Und man wollte dann ja auch diese Spiele 1972 bewusst eben als Antithese konzipieren. Das war ja ein ausdrückliches Ziel der Organisatoren, diese möglichst offen, bunt und international ohne politische Implikation vorzubereiten, durchzuführen, wie es denn dann 1936 der Fall gewesen ist.
Wie sieht das denn heute da vor Ort aus? Wie wird denn jetzt am Olympiastadion, das ja, wie ich gesagt habe, immer noch in Benutzung ist, das ist ein Heimspielort für verschiedene Berliner Fußballmannschaften, da finden auch ganz oft große Spiele der deutschen Nationalmannschaft statt. Wie sieht es da aus? Wie wird denn da an diese dann doch eher unrühmliche Geschichte erinnert?
Also es gibt ja verschiedene Gedenktafeln sozusagen auf dem Sportgelände. Du hast ja gerade selbst noch gesagt, es ist ja auch ein Stadion, in dem weiterhin immer noch internationale Großereignisse und auch nationale Großereignisse stattfinden. Denkt man zum Beispiel an das DFB-Pokalfinale, was dort jedes Jahr dann ausgetragen wird. Also es gibt verschiedene Gedenktafeln, die sozusagen dort genutzt werden. Es gibt Informationen und Bildungsangebote eben zu dieser problematischen Geschichte rund um 1936 und auch verschiedene Ausstellungsveranstaltungen, die man dann eben auf diesem Olympiagelände dort besuchen kann.
Wir hatten uns vor der Aufnahme dazu verständigt, dass wir, wenn wir das Thema besprochen haben, noch ein bisschen ins Heute und auch in die Zukunft schauen. Und zuerst einmal ist da sozusagen, dass aktuell Überlegungen laufen, dass Deutschland nach Berlin 36 und München 72, das ja die Antithese der Berliner Spiele sein sollte, 2036, also 100 Jahre nach diesen Nazi-Festspielen, in Berlin wieder Olympia stattfinden soll. Man plant sich darauf zu bewerben. Und das ist kontrovers und umstritten. Was passiert da?
Deutschland hat seit den Spielen 1972 in München keine Olympischen Spiele mehr ausgerichtet, weder Sommer- noch Winterspiele, obwohl es mehrere Bewerbungen gegeben hat. Zum Beispiel wollte man die Winterspiele ursprünglich 2018 nach München holen oder die Sommerspiele auch im Jahr 2000 nach Berlin. Aktuell steht ja noch nicht genau fest, in welchem Jahr die Spiele dann überhaupt nach Deutschland kommen könnten. Die nächsten beiden Jahre sind ja erstmal vergeben. 2028 werden die Spiele voraussichtlich in Amerika stattfinden. Im Jahr 2032 dann in Brisbane in Australien. Aber der Zeitraum von 2036 bis 2044 wäre da noch denkbar. Und im September wird vom Deutschen Olympischen Sportbund ja dann erst einmal entschieden, mit welcher deutschen Stadt man sozusagen in dieses Bewerbungsverfahren reingehen kann. Neben der Berlin sind ja noch München, Hamburg und auch die Rhein-Ruhr-Region potenzielle Mitbewerber dafür. Und es gibt ja eben, wie du gerade schon angesprochen hast, diese Debatte darüber, ob man die Sommerspiele jetzt 100 Jahre nach Berlin 1936 in Berlin durchführen kann. Und ich habe jetzt auch nochmal selbst ein bisschen recherchiert. Es ist ja so, dass sich Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, sich gegen diese Spiele im Jahr 2036 in Berlin ausgesprochen hat, da er eben genau dieses Jahr als historisch problematisch ansieht aufgrund des 100-jährigen Jubiläums der Spiele unter dem nationalsozialistischen Regime. In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung aus dem Februar äußert sich hingegen ein Sprecher der Bundesregierung, dass diese sich eben auch klar zu deutschen Olympiabewegungen des DOSB bekennen, und zwar für die nächsten drei Zeiträume, die in Frage kämen, sprich also auch für 2036. Ich denke, wenn es einmal so kommt, dass Berlin sozusagen die Spiele ausrichtet, also dass die Entscheidung des DOSB für Berlin plädiert und dass das Internationale Olympische Komitee die Spiele dann nach Deutschland vergibt, sodass wir 2036 wieder 100 Jahre nach den Spielen im Nazi-Deutschland wieder Olympische Spiele in Berlin haben, dass uns das trotzdem die Möglichkeit gibt, sich auch nach den Spielen von 1972 als ein demokratisch gefestigt und offenes Land zu präsentieren. Eine Möglichkeit wäre ja auch im Zuge dieses sportlichen Großevents dann eine weitere historische Aufarbeitung der Spiele von 1936, die historisch ja schon sehr, sehr gründlich erforscht sind, trotzdem daran anzuknüpfen. Diese Spiele sollen ja auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. Es soll ja nicht vergessen werden, was die Nationalsozialisten dort mit dem Sport und mit den Olympischen Spielen gemacht haben und was sie letztlich beabsichtigen. Aber letztlich bin ich der Meinung, dass der Sport an der ersten Stelle stehen sollte in diesem Kontext, aber eben unter der Voraussetzung, dass die Spiele von 1936 und das, was dort passiert ist, eben nicht vergessen werden, sondern dass vielleicht noch weiter eine systematische Aufarbeitung des Ganzen feststehen kann. Und ich denke in diesem Zuge nicht, dass es irgendwie zu einer Überschreibung der Spiele von 1936 kommen wird, sondern dass ja jede Olympiade bzw. jede Olympischen Spiele schreiben ja irgendwie ihre eigene Geschichte. Und auch die Spiele von 36, die eben wahrscheinlich am gründlichsten erforscht sind, werden, glaube ich, nicht in Vergessenheit geraten. Letztlich müssen wir gucken, wie das Internationale Olympische Komitee die Entscheidung trifft, also wann die Spiele zurück nach Europa kommen, weil die Bewerbung ist ja editionsunabhängig. Also es könnten die Jahre 2036, 2040, 2044 sein. Ich glaube, egal in welchem Jahr die Olympischen Spiele nach Deutschland kommen, ich glaube, dass die Regierung alles dafür tun wird, dass das großartige Spiele werden. Und ich hoffe sehr, dass besonders der Sport bei diesen Spielen dann letztlich im Vordergrund stehen wird.
Wir wissen aber auch leider, dass das ganz oft nicht der Fall ist, denn, und ich weiß nicht, ob das meine Wahrnehmung ist oder ob das jetzt auch statistisch verifizierbar ist, aber ich habe zumindest den Eindruck, dass große Sportveranstaltungen häufig und irgendwie auch immer häufiger in autoritär regierte Länder gehen, weil man eben auch, Beispiel wäre ja zum Beispiel Katar mit der Fußball-WM, sich ja über Sportveranstaltungen immer noch super präsentieren kann.
Ich unterstütze die Wahrnehmung, die du da hast, komplett. Es gibt, denke ich, eine Vielzahl von Beispielen, die man hier anführen kann, wo internationale Sportgroßereignisse, müssen nicht nur die Olympischen Spiele sein, du hast gerade schon die Fußball-Weltmeisterschaft angesprochen, in Ländern ausgetragen werden, in denen eben Demokratie und Menschenrechte wenig Anerkennung finden und wo eben ein autoritäres Regime an der Macht ist. Du hast schon die Fußball-WM in Katar genannt. Man könnte auch die vorherige Fußball-WM tatsächlich in Russland da anführen, die Olympischen Spiele in Peking 2008 oder auch die Olympischen Winterspiele, die dort 2022 ausgetragen worden sind. Ja, in demokratischen Ländern gibt es häufig Sorgen um Geld und ich glaube, dass das tatsächlich auch eine Sache ist, die auch in Deutschland immer wieder so in den aktuellen Diskurs dann tritt, wenn es darum geht, können wir uns überhaupt Olympische Spiele hier in Deutschland leisten oder wie sieht es dann beispielsweise aus mit der Nachhaltigkeit, die dann insbesondere entsteht, ne, wenn einfach neue Sportanlagen dort irgendwie aus dem Boden gestampft werden müssen und Athletenkomplexe, wonach man sich denkt, okay, wofür soll das denn dann im weiteren Verlauf tatsächlich verwendet werden? Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass autokratische Regierungen immer einen vermeintlichen Prestigegewinn sehen und die Möglichkeit, sich eben dann der Welt zu präsentieren und alles tun, um in diesem Zeitraum eben ein möglichst positives Bild dann letztlich abzugeben. Und das Internationale Olympische Komitee, und das ist auch meine Wahrnehmung, hatte, glaube ich, eben selten Probleme damit, die Spiele in ein Land zu vergeben, in denen autoritär regiert wird. Für sie ist, glaube ich, die Voraussetzung eher wichtig, dass die Spiele dort durchgeführt werden können, dass in diesem Land Ordnung herrscht und auch eine gewisse Sicherheit dann letztlich da ist, also solange die Spiele dort ungestört stattfinden können. Wenn man jetzt den Blick nochmal sehr, sehr weit in die Geschichte zurückfallen lässt, und ich glaube, es hat sich ja auch im Internationalen Olympischen Komitee da etwas getan, aber nochmal, um so ein bisschen dieses Thema aufzugreifen, 1940 hätten die Winterspiele erneut in Deutschland in Garmisch-Partenkirchen stattfinden sollen. Und 1939 gab es eben noch eine Abstimmung dazu, wo alle Mitglieder, oder zumindest ein Großteil der Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees gesagt hat, okay, wir können diese Spiele wirklich 1940 in Deutschland noch durchführen lassen. Ne? Und das nach den Novemberprogrammen und nach dem Bruch des Münchner Abkommens. Aber ich glaube, dass sich das Internationale Olympische Komitee in dieser Zeit, also seit den 40er Jahren, da auch gewandelt hat. Ein aktuelles Thema bei sportlichen Großveranstaltungen ist selbstverständlich jetzt die Fußball-WM, die in diesem Jahr dann tatsächlich in den drei Ländern, also USA, Kanada und Mexiko, stattfindet. Zunächst einmal gibt es ja auch politische Spannungen zwischen den drei Nationen, beziehungsweise besonders zwischen USA, Kanada und USA, Mexiko. Und zum anderen gibt es in den USA unter der Trump-Administration, ich denke, das kann man so sagen, auch einen immer stärker werdenden antidemokratischen Trend und auch verschärfte Einreisebestimmungen. Es wird sehr spannend sein zu beobachten, wie beispielsweise damit umgegangen wird, dass Einreiseverbote bestehen und ja nicht nur das, sondern es ist ja auch so, dass der Iran teilnehmende Nation dieser Fußballweltmeisterschaft ist, allerdings gerade ja aktuell in einem ja offenen militärischen Konflikt mit den USA dann letztlich steht. Und da wird es eben spannend, ja so ein bisschen in die Zukunft zu gucken zu sein, wie das Ganze denn von beiden Seiten dann aus gehandhabt wird.
Ja, da haben auch die Ereignisse so ein bisschen unsere Planung und unseren Podcast überholt, als ich die Gliederung erstellt und dir zugeschickt habe und du gesagt hast, das kann man so machen. Da waren ja zwar schon natürlich diplomatische Konflikte zwischen Iran und USA und wir haben überlegt, wie könnte es denn sein, dass die iranische Mannschaft dann in die USA einreist, obwohl man ja aus dem Iran im Moment gar nicht in die USA einreisen darf. Jetzt sind wir, wie du gesagt hast, heute ist der 8. März, wir sind während dieses militärischen Konflikts gerade. Es ist natürlich auch sehr zu fragen, wie sieht denn die Welt jetzt in 3 Monaten aus, wenn tatsächlich dann die WM stattfinden soll? Und da ist natürlich auch die Frage dazu, das ist ja auch jetzt schon immer wieder hochgebabbelt und wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen immer mehr werden, angesichts dessen, was die USA getan hat, also die US-Administration in den letzten Wochen und Monaten getan hat und was sie im Moment tut und was sie in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch tun wird. Sollte man da überhaupt hinfahren? Sollte man sich das überhaupt angucken?
Ja, also ich glaube, dass es diese Frage ja auch schon 2022 dann letztlich in Katar gegeben hat. Da war es ja besonders so ein bisschen die Sicherheit der Arbeitskräfte von Ort, die da eben, oder die Menschenrechtslage vor Ort in diesem Land, die eben sehr, sehr scharf kritisiert worden ist. Aber ich meine, wenn man sich jetzt die Menschenrechtslage in den Vereinigten Staaten von Amerika anguckt und das, was ICE teilweise macht, können wir ja auch nicht davon sprechen, dass dort alle Menschenrechte irgendwie noch durchgesetzt werden. Ne? Und es gibt ja eben ja Boykottaufrufe, aber ich glaube, dass es auch aufgrund der sozialen Medien und aufgrund der ja, Schnelligkeit, wie sich Informationen heutzutage verbleiben, ist unfassbar schwierig für die Trump-Administration ist, irgendwie etwas anderes als diesen Ist-Zustandes in ihrem Land dann zu suggerieren und irgendwie Friede und Stabilität nach außen hin vorzutäuschen. Also ich persönlich kann mir noch nicht vorstellen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft die Fußball-WM dort ja boykottiert beziehungsweise dort nicht hinreist, weil es auch da, ich habe es noch durchgelesen, mit einer sehr finanziellen Belastung verbunden worden ist. Also wenn man sozusagen die Teilnahme dort nicht antritt, muss man eine relativ hohe Summe tatsächlich an die FIFA dann zahlen. Und ja, deswegen bleibt spannend zu sehen, auch wie dieser militärische Konflikt USA und Iran Auswirkungen auf die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft hat. Also ich denke, dass es dort viele Hindernisse gibt und es bleibt spannend, die Entwicklung dort dann letztlich zu beobachten.
Und das Kritische dabei ist ja eben auch, dass auch die FIFA als veranstaltende Organisation dieser Spiele bzw. dieser WM ja jetzt auch nicht da großartig kritisch ist, sondern in einer, wie ich jetzt persönlich finde, eher peinlichen Aktion, dem US-Präsidenten ja dann noch den irgendwie neu erfundenen Friedenspreis überreicht hat. Das ist ja dann auch nichts, wo man erwarten kann, dass da irgendwie von oben eine ja kritische Einordnung dieses aktuellen Problems stattfindet.
Ja, ganz genau. Die FIFA tritt ja auch mehr irgendwie als politischer Akteur auf. Du hast ja gerade schon angesprochen, ne? Nachdem Trump ja eben den Friedensnobelpreis, den er seiner Meinung nach ja sehr verdient hatte, nicht bekommen hat, wurde dann eben dieser Friedenspreis der FIFA kurzerhand geschaffen und dann eben von Infantino im Dezember 2025 an Trump überreicht. Und ich denke, das war ja ein reines Schauspiel, an sich da Trump irgendwie als Friedensheld da zu spielen, der dann eben kurze Zeit später auch mit militärischen Truppen in Venezuela eben einmarschiert. Und im Zuge dessen wurde oder hat Trump ja Gianni Infantino, der ja eigentlich politischer Neutralität verpflichtet ist, als Mitglied in seinen neu gegründeten Friedensrat eingeladen. Und er hat diese tatsächlich auch akzeptiert. Und ich denke, es bleibt jetzt auch dabei spannend abzuwarten, wie sich denn das Internationale Olympische Komitee auf diese weiteren Entwicklungen dann letztlich reagiert. Und ich glaube, Christy Coventry, die aktuell den Vorsitz dort innen hat, hat auch schon angekündigt, dass es eine Aufarbeitung des Ganzen geben wird. Nicht nur die Fußballweltmeisterschaft 2026, sondern ja tatsächlich auch die Olympischen Spiele 2028 sollen ja in den USA stattfinden. Die Olympischen Spiele in Los Angeles. Somit kehrt nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern in den nächsten 2 Jahren gleich 2 sportliche Großereignisse. Und das eine, Olympische Spiele haben ja schon einfach, finde ich persönlich, einfach einen deutlich stärkeren Charakter, eben weil es ein Multisportereignis dann letztlich ist. Und aktuell, so wie die Situation aussieht, habe ich eigentlich keinen Zweifel daran, dass Trump es irgendwie schafft, sich diesen Spielen zu bemächtigen und so durchzufinden, dass diese seinen Vorstellungen dann entsprechen. Er hat schon eine entsprechende Taskforce eingerichtet, welche eben einen sicheren, reibungslosen und historisch erfolgreichen Ablauf der Spiele gewährleistet soll. Und er selbst hat persönlich gesagt, wir werden gewinnen wie nie zuvor. Und somit denke ich auch, dass er den Sport da und alles, was um die Olympischen Spiele mit dazugehört, irgendwie bestimmt für seine Zwecke nutzen wird.
Du hast gerade ja schon angedeutet, dass so die auf der Ebene des DFBs, der Nationalmannschaft, jetzt ein Boykott für dich zumindest im Moment, wie gesagt, 8. März, wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert, noch unwahrscheinlich wirkt. Könntest du dir vielleicht als abschließende Frage vorstellen, dass so der öffentliche Druck, die Zivilgesellschaft, vielleicht auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk entsprechend drauf sein könnte, dass ein Boykott oder zumindest ein Perzeptionsboykott, ein Wahrnehmeboykott stattfindet? Also nach dem Motto, es ist WM und keiner guckt hin.
Das könnte ich mir schon eher tatsächlich vorstellen, auch mit den Entwicklungen, wie sie bis jetzt irgendwie weit fortgeschritten sind. Also wie gesagt, ich kann mir nicht aus sportlicher Sicht nicht vorstellen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft und auch andere teilnehmende Nationen die WM boykottieren. Man sollte es wahrscheinlich machen, bei all dem, was gerade die US-Administration unter Trump dort macht. Aber das wäre zumindest eine Sache, um auch den öffentlichen Blick einfach zu schärfen für das, was dort in dem Land unter Trump dann letztlich vor sich geht. Ich glaube, man wird damit nicht alle Teile der Bevölkerung letztlich erreichen können. So war es ja auch schon bei der Fußball-WM in Katar 2022. Aber ich glaube, dass das auch schon so ein bisschen den Druck auf die US-Regierung dann letztlich erhöhen könnte.
Und das Schöne ist ja, in 5 Monaten, wenn diese Folge erscheint, sind wir, was das angeht und auch viele, viele andere Dinge, schon viel schlauer, als wir jetzt im Frühling sind.
Ja, genau, das stimmt. Dann wird es spannend zu sein, was noch bis 2028 dort dann tatsächlich passiert und inwiefern es dort noch irgendwelche Entwicklungen gibt hinsichtlich der Olympischen Spiele 2028 dann in Los Angeles.